Du hörst die 8. Sitzung des Finanzausschusses vom 6. September 2021. Die Aufzeichnung benötigt die Zustimmung jedes Sprechenden. Haben wir diese Zustimmung nicht erhalten, hörst du diesen schären Ton. Leider hatten wir bei der Aufnahme technische Schwierigkeiten und konnten Top 1 bis 3 nicht aufnehmen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Die Aufnahmen sowie die Aufbereitung für Kreuznach gehört wird von Freiwilligen getätigt und ist auf Spenden angewiesen. Wenn du uns unterstützen willst, findest du alle Informationen nach einem Klick auf den Spenden-Button.
Wir hatten insgesamt sehr gute Beteiligung bei der Ausschreibung. Es haben also insgesamt 5 Bieter ein Angebot abgegeben. Trotz der doch recht schwierigen und langen Bauweise, weil wir ja immer den Verkehr aufrechterhalten wollen, was dann die ganze Baustelle schon eine Zeit lang in die Länge zieht. Und würden jetzt gerne den Auftrag an den Mindestbieter, die Firma Knebel, für die 2,6 Millionen vergeben. Baubeginn ist aufgrund der aktuellen Lieferzeiten wohl mindestens noch so bis Mitte Oktober abzuwarten. Weil wenn der ja jetzt erst den Auftrag diese Woche bekommt, kann er ja jetzt erst Material bestellen. Ja, und Lieferzeiten bei den GfK-Rohren liegen irgendwo zwischen 4 und 6 Wochen. Das ist also so in etwa die Richtschnur, wann dann tatsächlich die Baustelle beginnt. Wir beginnen bei der Kirche von der Diakonie auf dieser Ecke Bösgrunder Weg, bauen dann Richtung Rheingrafenstraße, schließen dann die Entwässerung der Rheingrafenstraße von oben kommend in Richtung des Neubaus um und bauen dann alles fertig, dass der Verkehr dann wieder fließen kann, weil dieser Abschnitt wird in der Vollsperrung passieren. Und dann starten wir in die Sackgasse, sage ich mal, Richtung Polizei und versuchen dann im ersten Abschnitt liegt der Kanal schön auf der Seite und danach wird es dann halt schwierig, weil wir mitten in die Straße müssen. Wir haben aber abgesprochen mit dem Ordnungsamt, so eine Art Einbahnstraßenregelung hinten mit dem Hasenrecher Weg zu machen, dass man also vorne rein und über diese Straße irgendwo dann wieder rausfahren kann, sodass der Verkehr nicht komplett weg ist, sondern dass er zumindest fahren kann.
Danke, Herr Gerlach. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, bitte, Herr Weltschmer.
Die Maßnahme ist ja gut und soll auch schnell durchgeführt werden. Aber jetzt habt ihr als Gegenfinanzierung dieses Rüb-Duchrot und Gardeweg. Ist das in Ebernburg der Gardenweg unten?
Moment, muss ich gerade gucken. Das ist in Ebernburg ohne den Gardenweg, ja. Weil dort noch nicht klar ist, was wir machen. Und das RÜ in Duchrot, das kann ich im Moment streichen. Weil die Verbandsgemeinde Rüdesheim die Maßnahme nicht bauen will, weil die angedachten Bewilligungen vom Land, die nur mündlich zugesagt waren, nicht kommen. Aha. Somit ist die Maßnahme momentan in Duchrot sowieso in Frage gestellt. In der jetzigen so wie sie jetzt geplant ist, wird sie mit Sicherheit nicht kommen. Das ist eine Maßnahme, wo im Prinzip die Ortsgemeinde und die Verbandsgemeinde baut, als Federführung, wo wir nur beteiligt sind, bis zu einem Kostenmaximalpunkt haben wir uns darauf geeinigt, mehr zahlen wir nicht dazu. Und jetzt scheinen die Maßnahmen doch deutlich teurer zu werden. Die Zuschüsse kommen nicht, sodass die Maßnahme wohl eingestellt wird.
Okay, nur eine Frage noch zur Verständigung. Das ist ja der andere Kreis, also nicht das Stadtgebiet, sondern die VGs. Geht das überhaupt, dass sie auch von der die Mittel dort drüber schichtet?
Unser kompletter Haushalt ist gegeneinander kostendeckend. Ob das Kläranlage ist, Kanalneubau, Kanalbetrieb oder der Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde ist alles gegeneinander kostendeckend.
Okay, alles klar, danke.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, Herr Dasli.
Was glauben Sie, wie lange diese ganzen Maßnahmen andauern?
Dann die Ringstraße? Ja. Bis Ende nächsten Jahres wollen wir fertig sein. Oktober etwa geschätzt.
Das heißt über ein Jahr sozusagen.
Ja, ja. Ist dann wir sind immerhin 950 Meter Kanallänge. Wir beginnen mit 1,50 Meter Rohrdurchmesser auf 4 Meter Tiefe. Können Sie sich ausrechnen, was wir in der Erdbewegung dort machen. Das ist nicht in einer Woche zu erledigen. Ja.
Okay, erwarten Sie dann sehr hohe Verkehrsprobleme?
Ersten Teil gar nicht durch die Sperrung. Das, denke ich, ist leicht umfahrbar und über den Kohleweg das Stück. In dem Bereich entlang der Berufsschule ist der Fußweg breit genug. Wie gesagt, unser Kanal liegt auf Seite der Berufsschule fast rechts am Bordstein, sodass man vielleicht sogar zweispurig an der Baustelle vorbeifahren kann. Und im hinteren Bereich, wir haben einen zweiwöchigen Knoten an der Gartenbrunnenstraße. Denn die Gartenbrunnenstraße muss ich mit anschließen auf die gegenüberliegende Seite an den Hauptkanal. Und das geht nur mit Ampelregelung. Wenn wir über diesen Knoten drüber hinweg sind, habe ich ja die Einbahnregelung um das Wohnquartier hinten über Hasenrecher Weg. Und ich denke, das müsste sich, das dürfte doch funktionieren. Denn das ist ja jetzt im Prinzip durch die Parkerei nichts anderes wie eine Einbahnstraße.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann können wir auch hier zur Beschlussfassung kommen. Der Finanzausschuss beschließt die Vergabe der Bauarbeiten in offener Bauweise in der Ringstraße für die Bauabschnitte 1 bis 3 in Höhe von 2.646.307,42 € an die Firma Knebel in Bingen zu vergeben. Wer stimmt dem zu? Gibt es da Gegenstimmen, Enthaltungen? Vielen Dank. So, dann kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 4. Hier geht es jetzt um den Jahresabschluss des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach zum 31.12.2020. Und da begrüße ich Herrn Schmidt von der Firma Dornbach, der jetzt zunächst mal die Berichterstattung übernimmt über den Abschluss. Ja. Nehmen Sie sich gerade das Mikro noch.
Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Die Technik ist noch nicht ajour, sehe ich gerade. Ja, also ich starte schon mal, da verlieren wir nicht allzu viel Zeit. Vielleicht, wenn wir die Zahlen nicht hier auf den Bildschirm bekommen, sind die Zahlen auch gleich im Bericht auf Seite 20 fortfolgende entsprechend zu sehen in unserem Prüfungsbericht. Ja, die Einrichtung ist keine eigene juristische Person, sondern die Einrichtung ist die Stadt selbst. Allerdings ist hier der wirtschaftliche Teil, also Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, der Jahresabschluss ausgegliedert in einem Sondervermögen außerhalb des Haushaltes. Und dieser Abschluss ist so aufzustellen, wie das große Kapitalgesellschaften auch zu tun haben. Auch verlangt die Betriebssatzung für die Einrichtung, dass dieser Abschluss entsprechend zu prüfen ist. Für öffentliche Unternehmen gibt es dann noch die Besonderheit, Sie sehen es hier aufgeführt, dass nach einem Fragebogen die Haushalt, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu überprüfen ist. Natürlich ist eine Prüfung keine solche, die jeden Beleg nochmal umdreht, sondern eine solche in Stichproben. Die Prüfungsschwerpunkte, meine Damen und Herren, die haben wir hier nochmal aufgeführt. Sie werden sie auch gleich im Rahmen der Bilanzbesprechung dann noch einmal sehen. Ich will sie nicht im Einzelnen alle vorlesen. Natürlich aber an erster Stelle steht hier zum Beispiel das Anlagevermögen, das den großen Teil dieser Bilanz ausmacht. Wir haben ein Prüfungsurteil zu fällen in einem sogenannten Bestätigungsvermerk. Dieser Bestätigungsvermerk, dieses Prüfungsurteil ist uneingeschränkt. Das ist etwas Gutes, meine Damen und Herren. Also wir haben ohne Einschränkung festgestellt, dass der Abschluss dem Handelsrecht entspricht und der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, sodass wir also unser positives... Ja, also uneingeschränkter Bestätigungsvermerk, das ist ja für Sie die absolut wichtige Botschaft von Wirtschaftsprüfer, dass der Abschluss also den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung können wir bejahen. Damit neben der Richtigkeit der Zahlen zur Frage, ja, wie gut sind die Zahlen? Und hier möchte ich zunächst einmal die Bilanz Ihnen darstellen. Das Gesamtvermögen der Einrichtung beläuft sich auf 9,8 Millionen. Das sehen Sie hier, erste Spalte 2020, das Vorjahr dagegen 9,8 Millionen. Also wir haben 20 Millionen Vermögen. Wichtigster Posten da die investiven Güter, die sind oben im Anlagevermögen abgebildet. Also all das, was mehrere Jahre, zum Beispiel die Fahrzeuge, dem Betrieb natürlich dient. Sie sehen in der letzten Spalte die Veränderungen, 212.000 Erhöhung, ist geschuldet den Investitionen des Jahres 2020. Die waren also höher als die Abschreibungen, die das Anlagevermögen ja vermindern durch den entsprechenden Werteverzehr. In den Investitionen, die typischen Verdächtigen, hätte ich beinahe gesagt, also insbesondere natürlich wieder Fahrzeuge, LKW in Dreiachser, an Großflächen mehr und auch ein Kombistreuer. Das sind die dicken Brocken und machen allein schon mehr als die Hälfte dieser Investitionen von eben aus. Darunter ist das Umlaufvermögen, Positionen, die sich relativ schnell umschlagen und nicht jahrelang in der Bilanz bleiben, sondern im Zweifel heute auch schon wieder ganz andere sind, wenn wir heute einem Stichtag eine Bilanz aufstellen wollen. Wichtige Position von der Größe her, natürlich hier das sogenannte Verrechnungskonto. Die Einrichtung verfügt ja nicht über ein eigenes Bankkonto, aber hat natürlich jede Menge Zahlungsbewegungen, Ein- und Auszahlungen. Also müssen wir irgendwo diesen Zahlungsverkehr abbilden. Und das läuft über die Sonderkasse des Einrichtungsträgers, also der Stadt, sodass wir diese Position 3 Verrechnungskonto, also im Grunde auch als Bankgirokonto sozusagen der Einrichtung bezeichnen können. Sie sehen rechts eine deutliche Erhöhung geschuldet. Wir werden es gleich noch sehen, insbesondere dem sehr guten Jahresergebnis, das 2020 erwirtschaftet wurde. Ja, die 9,8 Millionen Vermögen müssen natürlich auch finanziert sein mit dem gleichen Betrag. Das ist auf der zweiten Seite der Bilanz, der Kapitalseite, Passivseite auch genannt, abgebildet. Sie sehen den gleichen Bilanzwert, aufgeteilt in Eigen- und in Fremdkapital. Eigenkapital haben wir gut 3 Millionen oder 31% Eigenkapitalquote, konnte im Jahre 2020 deutlich gesteigert werden gegenüber dem Vorjahr. Letztes Jahr hatten wir 27, jetzt sind wir also bei 31, also knapp 4 Prozentpunkte mehr an Eigenkapital. Den absoluten Steigerungswert, den sehen Sie hier hinten, 589.000 Euro. Das ist auch gleichzeitig das positive Jahresergebnis, der Jahresüberschuss 2020. Jahresgewinne erhöhen ja das Eigenkapital, Verluste vermindern es. Hier haben wir einen doch deutlichen Überschuss, der dementsprechend die Eigenkapitalquote nach oben hebt. Darunter sehen wir, obwohl die Eigenkapitalquote mit 31% jetzt nicht die ganze Bilanz aufmacht, aber keine Bankverbindlichkeiten. Wir haben also keine Darlehensverbindlichkeiten im Betrieb, das ist ja auch eine positive Botschaft, sondern ja, mehr oder weniger kurzfristige Verbindlichkeitspositionen, sei es, dass wir über Rückstellungen sprechen, im Personalbereich zum Beispiel Urlaubsrückstellungen, Überstundenrückstellungen, sei es Verbindlichkeiten aus Default-Leistungen, das sind die offenen Rechnungen am Jahresende, auch das ja sehr stark einer Bewegung unterliegt. Am 1. 2. Januar ist das schon wieder eine andere Zahl als hier an diesem Stichtag, 31.12. Eine Position möchte ich aber, Sie kennen sie, aus den letzten Jahren nochmal herausheben, weil es ist fast mit die größte Position. Das sind die sogenannten Rechnungsabgrenzungsposten, 6 Millionen Euro. Gespeist durch Grabnutzungsentgelte, die ja sozusagen zu Beginn dieses Vertragsverhältnisses jeweils von den Parteien bezahlt werden, über viele Jahre natürlich eine ja quasi Dienstleistung, einen Anspruch begründen. Aber handelsrechtlich darf man diese Zahlung, die geleistet wird, nicht gleich im ersten Jahr als Ertrag vereinnahmen, sondern da es ja über viele Perioden dieses Dienstleistungsverhältnis läuft, muss man diesen Betrag verteilen und deswegen wird er bilanziell in diesen Rechnungsabgrenzungsposten geparkt und dann Jahr für Jahr natürlich aufgelöst und wird Jahr für Jahr mit Erbringung der Dienstleistung Ertrag, also vermindert sich damit. Andererseits kommen neue Grabnutzungsentgelte hinzu. Wenn wir uns da die Waage halten, haben wir keine Veränderung. Hier sehen Sie aber eine Steigerung von 168.000 Euro. Also nur, dass Sie den Begriff nochmal verstanden haben oder mitgenommen haben. Das ist also in der Tat Geld, was heute schon da ist für eine Dienstleistung, die über viele Jahre noch erbracht werden muss. Ja, dem Jahresgewinn widme ich mich jetzt nochmal mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Das sind zwei Seiten auch, damit man es noch erkennen kann. Ich will die nur auf der letzten Seite beweisen, dass der Betrag auch hier steht. Wechsle aber gleich wieder auf die erste Seite dieser Gewinn- und Verlustrechnung. Wir haben eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, 589 zu 121 minus im letzten Jahr, also 710.000 Ergebnissteigerung. Die Erhöhungen oder Verminderungen sehen Sie immer hier in der letzten Spalte und ja, hier auf der ersten Seite mit dem Betriebsergebnis endend, ja, fast der gesamte Betrag. Also will sagen, der betriebliche Bereich hat dazu geführt, dass das Jahresergebnis der Einrichtung deutlich über dem Vorjahr liegt. Zwei Quellen sind hier zu nennen. Zum einen die Umsatzerlöse, Betriebsleistung 235, zum anderen die Aufwendungen mit 443 Verbesserung. Immer wenn Sie da in der letzten Spalte ein Plus sehen, sprechen wir von einer Verbesserung. Ja, oben bei der Betriebsleistung sind die Umsatzerlöse angewachsen. Sie sehen es hier hinten, gut 200.000 Euro. Ganz verschiedene Ursachen. Es gab auch Verminderungen hier, zum Beispiel im Bereich der Straßenunterhaltung oder auch ja, Corona-bedingt hatten wir deutlich weniger Veranstaltungen im Jahr 2020. Dadurch auch die Leistungen, Absperrmaßnahmen beispielsweise des Bauhofes geringer als im Vorjahr. Andererseits haben wir doch deutliche Steigerungen im Bereich Stadtreinigung und Abfallsammlung, fast 400.000 Euro mehr. Wer hätte das gedacht? Vor ein paar Jahren war ja durch den Wegfall der Restabfall- und Bioabfallsammlung doch ein ja, wirtschaftliches Damoklesschwert, was über dem Betrieb geschwebt hat, was aber im Grunde genommen vollständig nun aufgefangen werden konnte. Wir haben erhebliche Erhöhungen im Bereich beispielsweise der Einsammlung widerrechtlicher Abfälle, im Bereich der erstmaligen Essenslieferungen, als auch im Bereich von Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten. Die drei Positionen führten dazu, dass die Umsatzerlöse ja letztendlich doch hier deutlich im Plus liegen gegenüber dem Vorjahr. Darunter die Aufwendungen. Auch Aufwendungen können zur Ergebnissteigerung beitragen, nämlich wenn sie sich gegenüber dem Vorjahr vermindert haben. Und das sehen Sie hier, 443 haben wir weniger als im Vorjahr. Jetzt. Ja, 443.000 Euro haben wir weniger an Aufwendungen als im Vorjahr. Das ist insbesondere geschuldet dem sogenannten Materialaufwand. Also hier hat man Unterhaltungen für das Vermögen des Bauhofes, das deutlich niedriger war als im Vorjahr. Beispielsweise für die Kraftfahrzeuge, aber auch auf den Friedhöfen hatten wir niedrigere Aufwendungen, als das im Vorjahr noch der Fall war. Sodass also die beiden Effekte, Steigerung der Umsatzerlöse einerseits und Aufwandsminderungen im Bereich der Unterhaltung zum anderen, dazu geführt haben, dass wir eine Seite vorher, jawohl, dass hier dieser sogenannte Materialaufwand um 347 gesunken ist. Die anderen Positionen erspare ich Ihnen jetzt mal, weil sie nicht so stark ins Kontor schlugen. Beide Effekte also führen dann zu einem Betriebsergebnis von 526.000 Euro und damit zu einer Steigerung von 700.000 Euro. Auf der zweiten Seite dieser Gewinn- und Verlustrechnung kommt nicht mehr allzu viel. Hier hätten wir beispielsweise im Finanzergebnis Zinsaufwendungen abzubilden, wenn wir Kreditverbindlichkeiten hätten. Die haben wir aber nicht. Also da kommen keine großen Beträge mehr. Betriebswirtschaftlich bilden wir immer noch ein sogenanntes neutrales Ergebnis ab, um einmalige Effekte, die kaum planbar sind, darzustellen. Hier haben wir eine leichte Steigerung von 30.000 Euro, hängt mit Versicherungsentschädigungen zusammen, aber nicht wirklich etwas dramatisch Wesentliches. Ja, damit durch steigende Umsätze und gesunkene Aufwendungen ein schönes wirtschaftliches Ergebnis. Das positive Prüfungsurteil hatte ich Ihnen schon genannt. sodass wir also nach wenigen Jahren, die ja der Betrieb doch auch wirtschaftlich ein wenig gelitten hat nun doch wieder auf positive Ergebnisse zurückschauen können, mit dem schönen Effekt auch, dass die Eigenkapitalquote um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Ja, soweit zunächst meine Ausführungen zur Prüfung als auch zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, stehen natürlich für Fragen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich habe 2 Wortmeldungen gesehen, Herr Henke und Herr Locher. Bitte, Herr Henke.
Zum Ersten möchte ich mal fragen, der illegale Müll ist ja wesentlich gestiegen, wie ich sehe, von 209 Tonnen auf 216 Tonnen. Was macht die Stadt dagegen und wie viele Personen sind eigentlich vom Ordnungsamt oder wem auch immer erwischt worden oder verwarnt worden? Das hätte ich gerne mal gewusst. Weil bei dieser ist ja eine Verdoppelung sozusagen innerhalb von letzten zu diesem Jahr und das geht eigentlich gar nicht.
Also ich denke, dass ich habe jetzt leider kein Mikro, aber ich denke, Sie werden beschossen, oder?
Ich schon, ja.
Das Problem, denke ich, war dieses Jahr zum einen oder letztes Jahr viel mehr Corona. Ich denke, viele Menschen hatten einfach Zeit, haben vielleicht ihren Keller aufgeräumt und haben dann wirklich diese illegalen Müllagerung irgendwo in die Umwelt hineingetragen. Dann hatten wir eine Zeit lang auch noch die Schließzeit des Wertstoffhofs. Ich denke, das spielte auch mit eine Rolle. Was die Stadt dagegen macht oder das Ordnungsamt oder auch wir. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir das, wenn wir solche Ablagerungen sehen, gerne weiterleiten. Es ist aber, glaube ich, stellenweise sehr schwer, diese Bußgeldverfahren gegen die potenziellen Verursacher nachzuweisen, weil man halt nicht immer zweifelsfrei nachweisen kann, dass die Verursacher sind. Also selbst wenn sie Post bei dem Sperrmüll finden, ist das nicht zwangsläufig der Nachweis dafür, dass das auch der Verursacher des Sperrmülls ist. Also zumindest ist das das Feedback, was ich auch stellenweise von der Kreisverwaltung mitbekommen habe. Ist schwierig. Also es gab auch schon diverse Müllsammelaktionen. Ich weiß, es gab auch Flugblätter auf verschiedenen Sprachen. Schwieriges Thema.
Vielen Dank, Frau Neher.
Zwei Fragen zum Friedhof. Einmal stellen wir fest, dass die Anzahl der Unbestattungen wesentlich gestiegen ist, von 262 auf 357. Da taucht die Frage auf, gibt es denn einen Plan, dass der Friedhof sozusagen zum Teil gar nicht mehr belegt wird? Da könnte man ja mit den Flächen möglicherweise was anderes machen. Denn wenn man auf den Friedhof geht, stellt man fest, der besteht ja fast zur Hälfte aus Grasflächen, wo kaum Gräber liegen. Das ist ja eigentlich, und es braucht sehr viele Schnittarbeiter, die das sauber machen. Steht ja alles drin hier. Die Frage ist, in Zukunft könnte man sich doch mal einen Plan machen, wie man diesen Friedhof umgestaltet. Ich kenne Friedhöfe in Berlin, die dann eben ganz anders gestaltet werden. Und das wäre einfach eine Vorausschau. Denn wenn das so weitergeht, da haben wir fast keine Erdbestattung mehr. Und die zweite Frage ist die mit dem Geld, mit den Nutzungsgebühren, die Bad Münster eingestrichen hat und die noch nicht geklärt ist, die Frage. Also die Nutzungsgebühren für die Gräber hat der Stadt Bad Münster uns nicht ausbezahlt, weil wir haben alles übernommen. Jetzt steht bei Ihnen im Text drin, bis zum heutigen Tag ist nicht abschließend geklärt, wie bei jetzt nötigen Grabräumungen auf beiden Friedhöfen zu verfahren ist. Es wäre doch nicht schlecht, es wäre mal geklärt.
vielleicht nicht, dass der Eindruck entsteht, das Geld wäre weg. Das Geld ist natürlich noch da. Durch die Fusion ist es irgendwo. Durch die Fusion der beiden Haushalte, das Geld ist ja vereinnahmt. Nur es jetzt zu isolieren und diesem Betrieb hier noch zuzuordnen, das kriegt, glaube ich, niemand mehr mit verhältnismäßigen und mit wirtschaftlichen Mitteln mehr hin. Das muss ich jetzt auch einräumen. Aber wie gesagt, es ist nicht so, als ob da sagen wir, Vermögen jetzt in irgendwelchen dunklen Kanälen oder wie auch immer verschwunden sei, sondern wir kriegen es nur dem Betrieb Bauhof schwerlich rechentechnisch noch zugeordnet. Das muss man einräumen.
Das wäre dann eine neue Plusvariante. Das würde den Ertrag steigern, wenn wir das aus dem Kürzer.
Ja.
Also das Geld ist weg.
Nein, das Geld ist nicht weg.
Herr May hat's.
Der Herr May hat's, ja.
So, gibt Herr Locher bitte.
Ja, ich habe vier Fragen. Ich nenne sie mal alle und dann können Sie ja gucken, wer da antwortet. Also bei der Gewinn- und Verlustrechnung, wenn es mehr Umsatz und weniger Materialkosten gibt, werde ich immer ein bisschen stutzig und frage mich, wird dort an der falschen Stelle gespart? Also werden keine Ersatzteile gekauft? Wird mit so das, was laufende Kosten sind, sind die ins neue Jahr verschoben oder sind es wirklich Spareffekte, die man wirklich positiv bewerten kann? Das ist einfach nur die Frage. Sind das Sachen auch ins neue Jahr geschoben worden, um eine bessere Rechnung zu haben? Dann sind 238.000 Euro Urlaubsrückstellungen da drin. Das scheint mir relativ viel. Also die Frage ist, ist das so, dass es überdurchschnittlich viel ist und kann man das reduzieren? Weil der Urlaub wird ja praktisch, baucht sich ja wie eine Bugquelle dann auf, wenn man da nichts gegen tut. Dann ist mir aufgefallen, es gibt bei 110 Beschäftigten nur 3 Auszubildende. Das erscheint mir relativ wenig und da würde ich gerne mal wissen, was man tut, um Auszubildende zu kriegen, ob man das überhaupt will, ob man es versucht hat und wie es geht. Und das Letzte wäre das Thema Hochwasser. Wir hatten ja jetzt zum Glück hier in Bad Kreuznach die letzten Jahre keine großen Probleme, aber es kann ja jederzeit auch kommen. Es muss ja nicht immer ganz so schlimm werden wie an der A, aber ein ordentliches Hochwasser ist ja immer mit zu rechnen. Finden also regelmäßig Übungen statt, dass so ein Hochwasserschutz auch schnell genug, also ist genug Personal da, geschultes Personal, das auch in der Lage ist, in der notwendigen Zeit den Hochwasserschutz auch wirklich hochzuziehen, wenn es mal schnell gehen muss. Danke.
Bedauert das von dem, im Starkriegen gibt.
Also es ist nicht so, dass wir gucken, ob in Idar-Oberstein Starkregen ist, sondern es gibt ja stundenaktuelle Meldungen über die voraussichtlichen Pegelstände und daran orientiert sich der Hochwasserbedarfsplan und daraufhin reagieren dann also Grünflächenamt die, oder Grünflächenabteilung, die zuständig sind für die Auftragserteilung Bauhof und Feuerwehr. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, Herr Welschbach.
Die Umsatzsteigerung, die von 218.000, das ist ja darauf zurückzuführen, dass wir die Preise angehoben haben, die ja auch innerbetrieblich gezahlt werden, also für die Verwaltung. Ist doch richtig, Frau Neher, oder?
Ja, auch darauf, ja.
Überwiegend, würde ich doch sagen, ne? Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass der Überschuss natürlich auf Preissteigerungen, die die Verwaltung, also sprich der Rest des Haushalts, zu zahlen hat. Also das heißt, wir müssen da ein Auge drauf werfen, dass das nicht über das Ziel hinaus geht. Denn ansonsten stärken wir die eine Position und schwächen auf der anderen Seite den Rest. Ich finde es gut, dass wir jetzt hier den Break-Even da geschafft haben, aber zukünftig, ihr solltet auch selber darauf achten, dass das Level hat, der Akzeptanz findet. Danke.
Herr Sehnel.
Ich glaube, es war aber auch so, dass die Beiträge wie die Servicegefäße oder so angehoben worden sind, ne? Der Bauhof übernimmt ja auch den Transport von den Mülltonnen bei Mehrfamilienhäusern bis an die Straße. Ich glaube, das ist auch fast um ein Drittel oder um die Hälfte angehoben worden.
So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Ergänzungen, Frau Neher, Herr Schmidt?
Ganz kurz nochmal zu dem Punkt, das ist sicherlich richtig. Es gab aber auch einen wesentlichen Volumeneffekt im Jahr 2020. Andererseits darf man auch nicht außer Acht lassen, dass die Preise ja über viele, viele Jahre konstant blieben und dass jetzt Preise angepasst wurden. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht jetzt zu viel, weil aber zweiter Halbsatz ist in der Vergangenheit wahrscheinlich dann wirtschaftlich zu wenig war und deswegen die Bilanz vom Ergebnis her unter Null gerät. Also das kann natürlich auch dann nicht sinnvoll sein, dass man aufgrund nicht kostendeckender Preise dann entsprechend Jahresverluste einfährt. Also war das sozusagen ein Nachholeffekt aufgrund vieler Jahre von Preiskonstanz. Ne?
Entschuldigung, es war ja von mir nur eine Feststellung. Und was ich will, ist einfach nur darauf aufmerksam machen, dass wir hier die Balance halten. Also, dass das, wenn das ausufert, wenn mehr kommt und immer mehr, dann müssen wir das nämlich nochmal überdenken. Ja, das wollte ich nur sagen. Das war keine Kritik, es war nur eine Feststellung.
Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Maleton.
Ja, ich wollte an dieser Seite auch jetzt auch mal der Frau Neher auch mal Danke sagen. Ich meine, sie hat ja dieses Amt noch nicht so lang und hat das durch diese unruhigen Zeiten der Corona gut geschifft. Es steht ein Gewinn. Frau Neher, herzlichen Dank. Machen Sie weiter so. Danke.
So, gibt es noch Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Dann können wir zur Beschlussfassung kommen. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, für die nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung verwaltete Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach, erstens den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit dem Jahresgewinn von 588.698,44 € festzustellen, zweitens vom Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 Kenntnis zu nehmen und drittens vom Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach über die Prüfung zum Jahresabschluss 2020 ebenfalls Kenntnis zu nehmen. Wer stimmt dem zu? Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wer hier gerade aktuell Mitglied ist und Vertreter ist. Ich habe da hinten irgendwo den Überblick verloren, aber solange es ja alles einstimmig ist, ist das ja wunderbar. Also vielen Dank dafür und vielen Dank, Herr Schmidt, für die Präsentation und fürs Kommen. Und der Dank an Frau Neher, der eben von Herrn Maleton ausgesprochen wurde. Da bitte ich Frau Neher allerdings, das auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben, weil das macht sich ja nicht alleine. Gut, so, Berichterstatter bräuchte ich bitte von der AfD. Wer macht's? Herr Fechner. Dankeschön. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Und da geht es um die Beschaffung eines Friedhofbaggers. Frau Neher, könnten Sie das bitte nochmal erläutern? So, jetzt mit Mikro. Also, unser Sachgebiet Friedhof hat zwei Friedhofsbagger. Einer davon ist jetzt doch etwas in die Jahre gekommen. Da wir aber oftmals zwei brauchen, allein schon wegen den vielen Vororten, hatten wir im Wirtschaftsplan einen Friedhofsbagger für dieses Jahr planmäßig eingestellt. Die Ausschreibung, also das Leistungsverzeichnis wurde erstellt, die Ausschreibung wurde öffentlich ausgeschrieben, deutschlandweit, und wir haben dann auch ein sehr passendes Ergebnis bekommen, das alle Ausschlusskriterien erfüllt. Das war das Angebot der Firma Fadenhauer zu 164.993,98 €. Das Fahrzeug ist damit zwar etwas teurer, als wir das ursprünglich eingestellt hatten. Das Problem ist allerdings, dass seit Februar auch die Preise für Rohstoffe massiv angezogen sind. Und so konnten wir das, ich sag mal, letztes Jahr im September, Oktober, als der Wirtschaftsplan aufgestellt wurde, konnte man das so nicht kalkulieren, wie sich Stahl und Holz und alle möglichen Rohstoffpreise ab Januar entwickelt haben. So haben wir halt jetzt etwas drüber, sage ich mal. Allerdings wird es wohl so sein, dass wir den Hubsteiger dieses Jahr nicht beschaffen werden. Offenbar ist die Reparatur doch nochmal wirtschaftlich. Wir haben gerade jetzt am 9.9. die entsprechende Prüfung durch die Firma, und das heißt, der überplanmäßige Betrag würde durch die nicht stattfindende Investition in den Hubsteiger gedeckt werden. Ja. Vielen Dank, Frau Neher. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Der Finanzausschuss stimmt der Beschaffung eines Friedhofbaggers zum Preis in Höhe von 164.993,98 € zu. Wer stimmt dem zu? Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Dankeschön. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6. Hier geht es um die Beschaffung eines 3,5-Tonner Einfachkabiner mit Pritsch und Werkzeugkasten. Auch hier bitte ich Sie nochmal um Erläuterung, Frau Neher.
Ja, auch hier brauchen wir ein Fahrzeug, in diesem Fall für unser Sachgebiet Grünflächen. Die Spielplatzkolonne, die brauchen ein neues Fahrzeug. Das alte ist, wie Sie sehen, schon 19 Jahre alt, ist jetzt wirklich etwas in die Jahre gekommen, und auch hier wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt, öffentlich ausgeschrieben. In dem Verfahren sind dann mehrere Angebote eingegangen. Zu Los 1 hatten wir 4 Angebote und zu Los 2, nein, umgekehrt, zu, also wir hatten 3 Angebote zu Los 1 und 4 Angebote zu Los 2. Los 2 war der Aufbau und Los 1 war das Fahrzeug. Da die anderen angebotenen Fahrzeuge unsere Ausschlusskriterien wie Radstand und so weiter und so fort, Sonderausstattungen nicht erfüllt haben, bleibt hier eigentlich nur die Wahl auf das von der Firma Fleischhauer angebotene Fahrzeug, das alle Ausschlusskriterien erfüllt. Und beim Los 2 ist es so, dass wir zwar Angebote hatten, die aber auch nicht passend waren. Ein Werkzeugkasten, der einfach nur auf der Pritsche aufgebaut ist, sodass die Baken an den Seiten abgebaut werden müssen, um daran zu kommen. Und unsere Intention war es, dass wir einen frei zugänglichen hohen Werkzeugkasten hinter dem Fahrerhaus und zwischen der Pritsche haben. Das hat uns die Firma schon angeboten. Und daher würden wir uns auch für diese beiden Anbieter entscheiden. Also, wo habe ich es denn jetzt hier? Den Aufbau für 13.026 von der Firma Schon und das Fahrzeug von der Firma Fleischhauer für 36.620. Auch hier war im Wirtschaftsplan eingestellt mit 50.000 und da sind wir sogar knapp drunter mit insgesamt 49.464,85.
Gut, vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen dazu? dann können wir auch hier zur Beschlussfassung kommen. Der Finanzausschuss stimmt der Beschaffung eines 3,5 Tonners Einfachkabiner mit Pritsche und Werkzeugkasten, so wie eben von Frau Näher erläutert, zu. Wer stimmt dem zu? Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Dankeschön. So, dann kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 7. Hier geht es um die Feststellung für die Hans- und Harry-Stab-Stiftung, einmal Jahresabrechnung zum 31.12.2020 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und die Gewinnverwendung für das Jahr. Herr May, bitte.
Ja, der Jahresabschluss von der Hans-Harry-Stab-Stiftung ist relativ übersichtlich. Als Einnahmen stehen uns ja lediglich Zinseinnahmen zur Verfügung. Auf der Ausgabenseite haben wir im Prinzip die Mittelausschüttung an die Vereine und Verwaltungskostenbeiträge auf unserer Seite. Ne? Das ist jetzt das zweite Jahr, dass das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss prüft. Da hatten wir ja umgestellt, um jetzt in dieser Niedrigzinsphase auch irgendwie Geld zu sparen, damit wir mehr ausschütten können. Ja, ich glaube, ein Überschuss von 2.800 Euro können wir übertragen ins nächste Jahr. Das steht also dieses Jahr noch zur Verfügung, zusätzlich zum Ausschütten.
War es das? Ja. Gut, danke schön, Herr May. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Nicht mehr. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, für die Hans- und Harry-Stab-Stiftung folgende Feststellung zu beschließen, wie sie sich aus der beigefügten Jahresabrechnung zum 31.12.2020 und aus der G&V für das Jahr ergeben, sowie die Gewinnverwendung, einmal Feststellung der Jahresabrechnung zum 31.12.2020 und Feststellung des Mittelvortrags in Höhe von 2.823,44 €. Wer stimmt dem zu? Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung. Dankeschön. Wer macht den Berichterstatter? Herr Locher, Dankeschön. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt öffentliche Mitteilungen und Anfragen. Unter diesem Tagesordnungspunkt haben wir einmal das Halbjahresergebnis des Bauhofs, die Entwicklung der Personalaufwendungen 2020, die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in diesem Jahr, den Ausführungsstand der veranschlagten Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr und die Entwicklung des Liquiditätsbedarfs. Gibt es zu einem von diesen Punkten von Ihrer Seite aus noch Erläuterungsbedarf? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich Sie fragen, ob Sie Anfragen haben zu dem Punkt. Dann möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Im Jahresplan sind die Haushaltsberatungen terminiert für Anfang November, irgendwann 4., 5., 6. oder so ähnlich. Der neue Kämmerer wird aber sein Amt ja erst am 18.11. antreten und in Absprache mit ihm möchte ich Ihnen als Finanzausschuss vorschlagen, dass diese Etatberatungen verschoben werden, bis er sein Amt angetreten hat. Und wir stehen zwar im Austausch, aber ich vermute, dass es im Dezember relativ knapp werden wird, sodass wir vorschlagen, Anfang Januar die Haushaltsberatungen durchzuführen. Wir lassen in den Fachausschüssen im Moment den Zeitplan so laufen, wie er vorgesehen war. Das heißt, die Fachausschüsse werden so tagen, wie der Zeitplan im Hinblick auf den Anfang November gewesen ist. Aber es ist sicherlich schwierig, das jetzt zu machen, wenn der Kämmerer noch nicht in Amt, also der neue Kämmerer noch nicht in Amt und Würden ist. Und da wollte ich von Ihnen gerne eine Rückmeldung zu haben. Ich habe gesehen, dass sich herabgemeldet hat Herr John, Herr Fechner.
Ja, schönen guten Abend. Sie sagten gerade, am 18. November wird der neue Bürgermeister in sein Amt eintreten. Wie sicher ist denn das?
Also bisher gehen wir davon aus, dass dem so ist.
Also ich darf mal kritisch anmerken, haben jetzt zwei, letzten zwei Jahre einen Haushalt immer wesentlich verspätet beschlossen. Zum einen war es, glaube ich, im April und dann im Juni. Und jetzt denke ich mal, der Haushalt ist so kritisch insgesamt, wir sollten jetzt nicht hingehen, den schon wieder verschieben ins nächste Jahr. Die Gesetzgeber sagt ja, dass im Vorjahr zum neuen Wirtschaftsjahr der Haushalt aufgestellt werden sollte. Und ich denke, die Ämter, die wissen ja Bescheid, das ist ja das gleiche Prozedere wie in jedem Jahr. Und die politischen Entscheidungen, die können wir auch im November oder im Dezember treffen. Wir sollten es auf keinen Fall aus meiner Sicht jetzt wieder unnötigerweise nach hinten verschieben. Verstehe ich schon, dass wir einen Personalwechsel haben, aber die Verwaltung ist so autark und ich denke auch der Herr May hat das Zahlenwerk so im Griff, dass er das so aufbereiten kann, dass wir politische Beschlüsse fassen könnten im November oder Anfang Dezember.
Also ich würde mich vom Grundsatz her Herrn Rapp anschließen. Ich würde nur sagen, also wir sollten schon Herrn Bleschmidt die Chance geben, da er ja auch dann später das insgesamt zu verantworten hat. Er muss es auch mit seinen Leuten dann auch umsetzen. Also insofern, ich würde es schon für dringend geboten halten, dass er mit diese Haushaltsberatung leitet und auch vor allen Dingen, bin ich mal gespannt, und zwar im positiven Sinne, was er an positiven Aspekten da noch reinbringt. Insofern würde ich sagen, er sollte auf jeden Fall dabei sein, er sollte das leiden, aber da wäre ich bei Herrn Rapp, wir sollten es dann schon versuchen, auch wenn es etwas eng wird, da müssen wir uns halt alle strecken und recken, dass wir es noch in den Dezember reinkriegen, weil ich halte auch nichts davon, dass wir es im neuen Jahr dann anfangen. Wir sollten sauber ins nächste Jahr starten, aber mit Herrn Bleschmidt.
Ja, ich schließe mich auf jeden Fall Herrn Rapp an. Er hat alles sehr gut gesagt. Ich habe auch meine großen Befürchtungen, dass wir da Probleme kriegen, in Anbetracht der Erfahrungen der letzten Jahre. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum wir es unbedingt so verschieben müssen, weil die Mitarbeiter von der Verwaltung sind ja da. Es wurde gesagt, die haben die Zahlen im Kopf, die können uns sicherlich die Antworten geben. Und ich würde sogar fast noch sagen, wir sollten sogar noch vorziehen, sogar im Oktober. Weil es ist wirklich schwierig alles und wir wissen nicht, was noch passiert. Und ich weiß jetzt nicht, Frau Oberbürgermeisterin, eigentlich spricht doch nichts dagegen, dass Sie die Haushaltsberatung leiten könnten.
Nee, darum geht es nicht. Der jetzige Terminplan für die Fachausschüsse, also die Fachausschüsse entscheiden die, also treffen ja die Entscheidungen für die Bereiche und das muss eingepflegt werden in den Haushaltsplan. Dann muss der Haushaltsplan aufgestellt werden, gedruckt werden. Es dauert auch immer noch einige Zeit, bis alles eingepflegt ist und das ist jetzt abgestimmt auf Anfang November. Ich habe gerade in den Sitzungsplan geguckt. Wir haben terminiert am 1. Dezember einen Finanzausschuss. Es wäre also theoretisch möglich zu sagen, wir machen 29., 30. November, 1. Dezember die Sitzungen. Dann wäre Herr Bleschmidt hier. Wir hätten es noch in diesem Jahr gemacht. Und natürlich, also die Sitzung zu leiten, ist kein Problem. Aber es wurde ja eben schon gesagt, also es ist Sache des Kämmerers, dann den Haushalt auch einzubringen. Und deswegen wäre es schon gut, wenn es nach dem 18.11. wäre. Also wenn Sie damit einverstanden wären vom Zeitplan her, der Verwaltung würde das funktionieren, eine Verschiebung nach vorne, das schaffen wir nicht. Weil so schnell sind wir dann auch nicht durch. Ja. Herr Bastian.
Ja, eigentlich sind Sie uns ja entgegengekommen. Ich wollte den Vorschlag vom Herrn John aufnehmen. Es ist klar, das muss nach dem 18. November sein. Das ist selbstverständlich. Aber mit dem Januar habe ich auch ein ungutes Gefühl, wenn ich dran denke, was passieren könnte. Es könnte nämlich sein, dass es dann doch nicht so klappt und dann wird es in Februar geschoben. Das hatten wir ja schon. Also im Dezember müsste es gehen, weil in den Fachausschüssen machen wir es ja jetzt. Ja, wir fangen ja morgen schon an und alle nächsten Fachausschüsse beschließen ihren Haushalts und dann müsste es zu Lasten von Herrn May und seiner Mitarbeiter aber doch im Dezember gehen. Da denke ich auch, da müssten Sie gucken, ob es dann wirklich am 29. November beginnen kann oder ob wir es noch ein bisschen reinschieben, aber bitte vor den Weihnachtsferien.
Also wenn wir es noch etwas schieben, wäre dann praktisch der 6. Hauptausschuss, der 7. Sportausschuss, der 8. Kulturausschuss, der 9. Grundstückausschuss im Dezember. Und danach haben wir die Fraktionssitzung für den Stadtrat am 16. Wir haben noch einen Ausschuss für Messe und Märkte. Zumindest sind die so erstmal terminiert. Also wenn, wäre es schon sinnvoll zu sagen, dann machen wir es ab dem 29. November, weil da haben wir ein Zeitfenster, wo es auch noch geht, wo sitzungsfrei ist. Und dann hätten wir es in diesem Jahr gemacht. Aber Herr Blechschmidt ist schon im Amt. Das ist schon, also ich finde es auch nicht anständig zu sagen, ja, er kommt dann und wir machen es mal eben vorab. Ja. Herr Locher, bitte. Dann, also der steht bei mir jetzt nicht drin. Dann müssten wir gucken, ob wir es übereinander bekommen oder ob man den verschiebt. Gut, müsste man da mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden klären. Sind Sie das, Herr Sassenroth? Oder Sie sind es bei der GOT, ne?
Ja, ich bin
das. Ja, okay. Wer ist denn stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der BAT? Ah, Herr Weltschbach. Da müssen wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten, ob man es terminlich so hinbekommt, dass man sagt, wir machen wirklich dann um 18 Uhr hier Schluss. Ist natürlich ein Marathon, aber vielleicht kann man es irgendwie regeln. Ist ja noch ein bisschen hin. Gut, dann würden wir... Herr Delamo.
Ich habe da jetzt nochmal eine Grundsatzfrage. Wissen Sie schon was, was wir noch nicht wissen, weil Sie davon ausgehen, dass der Herr Blechschmidt im November da ist?
Nein, ich weiß genauso wenig wie Sie. Aber bis jetzt habe ich auch keinen Gegenteiligen. Also ich gehe davon aus, dass seine Amtszeit am 18.11. beginnt. Wie soll ich denn sonst planen?
Ja, es hätte ja können sein, dass Sie schon was wissen, weil ich kenne ja nur die Zeitungsberichte. Ich weiß, dass ein Klageverfahren läuft. Ich weiß, dass drei Stadträte bei der ADD noch was laufen haben. Und wir haben leider immer noch keinen Zwischenbericht, was daraus geworden ist. Deswegen ist
wir
es
auch
halt
nicht. Wir auch nicht. Wenn ich den hätte, hätte ich den längst weitergegeben. Ganz ja, sicher.
Das ist halt sehr sportlich, gut, dann da einen Termin für den 29. November festzulegen.
Ja gut, aber nach hinten schieben könnten wir es dann ja zur Not immer noch. Aber wenn es sich dann, wenn es sich anders darstellt, müssen wir einfach neu überlegen. Aber jetzt müssen wir ja irgendwas planen. Frau Manns.
Der Vorschlag mit Ende November, Anfang Dezember ist doch sehr gut. Das ist ein Mittelweg, auf den wir einschlagen. Die Klagewelle, die da im Moment läuft, die bringt zwei Gebietskörperschaften in große Schwierigkeiten, was die Kämmereien angeht. Wenn wir jetzt die Haushaltsberatung durchführen ohne einen Kämmerer, ja, liebe Kollegen, das heißt ja im Endeffekt, wir könnten es auch ohne Kämmerer. Dann hätten wir uns die ganze Geschichte ja nun wirklich sparen können. Also ich bitte Sie, lassen Sie uns das
also
dieses Jahr in Ordnung bringen und dann sehen wir frohgemut ins nächste Jahr und hoffentlich damit auch mit einem Kämmerer.
So, ich habe jetzt, ich kann ja darüber jetzt nicht abstimmen lassen, weil das ist ja nicht auf der Tagesordnung gewesen. Ich möchte Sie trotzdem um Meinungsbild bitten. Verschiebung der Etatberatung von Anfang November auf den 29., 30. November, 1. Dezember. Wer ist damit einverstanden? Gut, also das ist ja eine überwiegende Mehrheit und dann würde ich sagen, dass wir es auch so machen. Und wenn es was Neues gibt, dann werden Sie es erfahren. Herr Delavaux. Ja, wenn nicht, habe ich ja gesagt, müssen wir weiter überlegen. So, dann möchte ich hiermit den haben Sie überhaupt jetzt Anfragen? Herr Weltschbach.
Ja, ich habe da noch eine verspätete Anfrage zu der Mitteilungsvorlage Investitionsstand, 1.8. Da sitzt eine Ausführungsquote von 40,43%. Das klingt zwar nicht viel, Gut, aber in Anbetracht dessen, dass der Haushalt auch später genehmigt wurde, mal gucken, kann man es ja noch hinnehmen. Aber ich bin der Meinung, die Auflistung, die Sie haben, der Herr Mayer hat sie gemacht haben, die ist wenig aussagekräftig, weil die stellt nur auf die Summe ab. Und da sind 2-3 große Pakete drin, die also das Großteil der 40% ausmachen. Aber wir haben hier eine Auflistung von, was weiß ich, 30, 40, 50 Investitionen im Jahr, die quasi so gut wie gar nicht begonnen wurden. Und ich bin der Meinung, das ist ein gutes Barometer, um mal festzustellen, was eigentlich da läuft. Deswegen möchte ich Sie für die Zukunft bitten, oder ich stelle den Antrag, dass man das etwas ausführlicher darstellt. Ja? Das heißt, die Anzahl der Maßnahmen, die anstehen und wie viel davon betroffen sind, also wenn schon Prozente auch davon, weil das geht aus dem Ding, müsste ich das alles rechnerisch selbst herausrechnen. Ist nur eine Anregung oder ein Antrag, es wäre ganz nett, es dient der Transparenz.
Ich glaube, es ist einfacher, das am Jahresende zu machen, weil es gibt einige Dinge, die sich immer so verschieben. Also wenn ich an irgendwelche Zuschüsse hier denke, die dann auch erst am Jahresende ausgezahlt werden. Also unterjährig immer das dann auch noch zu erläutern und ausführlicher zu hinterlegen, würde ich vermuten, sprengt einfach auch den Rahmen des Möglichen. Denn am Ende können wir natürlich sagen, es hat die und die Quote gegeben und wenn Sie sich anschauen, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist. Da gab es immer Maßnahmen, die wir zwar in den Haushalt eingestellt haben und wo wir uns auch gewünscht hätten, dass sie gemacht werden, umgesetzt werden, dass es aber aus den ein oder anderen Gründen nicht möglich war und dann wurde das Geld dann für andere Maßnahmen verwendet. Wir hatten ja immer relativ hohe Ausführungsquoten. Da können wir am Ende des Jahres sicherlich gut drüber sprechen, aber bei manchen Investitionen wissen wir es auch jetzt schon, dass es nicht laufen wird, weil es Gründe dafür gibt. Aber unterjährig das zu machen, ist sehr aufwendig.
Frau Oberbürgermeisterin, das glaube ich Ihnen. Aber dann ist die Liste relativ wenig aussagekräftig. Es ist nur eine Auflistung, sonst nichts. Und wenigstens noch ein paar Daten dazu, damit man weiß, weil der Herr May weiß, was ich meine, die einzelnen Maßnahmen so einen Sachstand geben. Ganz kurz.
Herr Henke, war das... Herr Henke und Herr Lorenz.
Ich habe noch eine Frage zur Seite 6. Da geht es um die Grundschulen und Haus der Senioren etc. Da ist eine Ausführungsquote von 4,23%. Da hätte ich doch gern wenigstens mal eine Erläuterung gehabt, wie das zustande kommt, dass insgesamt 96% noch nicht mal ausgegeben sind, investiert sind in diesem Jahr, in den Grundschulen etc. Das ist da ein eminent wichtiger Punkt. Vielleicht könnten wir da mal eine Aufklärung bekommen, wie das weitergeht.
Also im Grunde genommen ist es fast mit zwei Zahlen erklärt. Das eine ist der Grundstücksverkehr, weil wir nicht so viele Grundstücke aufgekauft haben, wie wir es eigentlich vorhatten. Also wir haben ja vor, noch Gewerbegebiete zu entwickeln und Flächen aufzukaufen. Da sehen Sie, dass die rund 480.000 noch verfügbar sind. Und bei der Schule ist es wirklich so, es hat sich alles verzögert, auch mit der Grundstückssuche, dass die Planungskosten, die wir eigentlich auch schon vergeben wollten, die Projektsteuerungskosten, dass das einfach nicht beauftragt werden konnte. Also es schiebt sich alles einfach ins nächste Jahr hinein. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und es sind auch die zwei Hauptbeträge in dem Bereich.
Herr Lorenz.
Die Zeit, das Problem der Zeitschiene mit der Umsetzung des neuen Kämmerers ist doch alle 5 Jahre, wenn ich das richtig überlege. Alle acht Jahre. Kann man nicht einfach 2 Monate das nach vorne verschieben, dann hat man nie mit den Haushaltsberatungen Probleme.
Also das ist ja festgelegt in der Gemeindeordnung. Wir können da nicht einfach sagen, ja, machen wir nicht. Ach so, aber das wussten Sie doch auch, Herr Lorenz. Sie kennen doch die Gemeindeordnung. Nee. Gut, gibt es weitere Anfragen? Dann möchte ich hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung schließen.